Hallo und herzlich willkommen. Focus KI, euer Podcast für die künstliche Intelligenz im Online-Marketing, Folge Nummer 21. Und in den letzten Folgen haben wir ja uns sehr viel mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Heute habe ich einen absoluten Experten mit dabei und wir werden mal hinter die Anwendung schauen und schauen mal, wieso KIs eigentlich funktionieren. Machen wir gleich nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Focus KI, dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier ist dein Host und Gastgeber, Stefan Ponitz.
Und noch einmal ein herzliches Willkommen, Folge Nummer 21. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir haben seit Monaten arbeiten wir auf diesen Termin hin und ich bin so dankbar. Jetzt ist er endlich da. Bei mir ist nämlich heute der Alexander Lutz. Und er ist nicht nur Alexander Lutz, das wäre zu unhöflich. Er ist Professor Dr. Renat Alexander Lutz. Das ist so kompliziert, Alexander, da verhaspel ich mich schon. Er ist Doktor in der Biologie, den hat er gemacht. Er ist Professor, er ist Unternehmer, er ist Inhaber der NEOS. Das ist eine Online-Marketing-Agentur in München. Und er doziert im Bereich Big Data und künstliche Intelligenz. Und als ich Alexander kennengelernt habe, wir kennen uns aus einem Netzwerk, da war mir sofort klar, den Alexander, den brauchen wir hier im Podcast, der muss uns mal erzählen, wie so künstliche Intelligenz funktioniert. Aber erstmal zu dir, Alexander, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Stefan und danke für die Einladung und dein Verständnis, was die Terminverschiebung angeht.
Nein, das war ja nicht nur dein Thema, ich habe ihn ja auch verschoben.
Aber wir haben es geschafft und heute ist der Tag der Tage.
Sehr schön. Ich freue mich total, Alexander, mit dir heute mal hinter die Kulissen der ganzen KI-Welt zu schauen. Seit November 22, seit ChatGPT, hypt dieses Thema ja total und es hat so eine ganz besondere Faszination, dieses Thema. Ich sag mal, daraus entsteht ja auch so ein Marketing-Hype. Ne? Ich habe so ein Seminar, wo geht es um KI im Online-Marketing. Mhm. Und ich sage immer, ja, wenn hier Tools im Marketing stehen würde, dann würde keine Sau dieses Seminar buchen. KI im Marketing ist immer voll, immer ausgebucht über das nächste halbe Jahr. Und diese Faszination, die hat ja was mit dem Thema neuronale Netze oder wie diese KI grundsätzlich funktioniert. Da schauen wir nochmal heute ein bisschen dahinter. Vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Mhm. Sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, was du machst und warum du das überhaupt machst, was du heute machst.
Wahnsinnig gerne. Also, du hast ja schon völlig richtig gesagt, mein akademischer Weg hat eben in der Biologie angefangen und dann ist es vielleicht nicht ganz logisch, warum man dann einen Abzweig im Bereich Wirtschaftsinformatik und dann speziell eben KI macht. Bei mir, für mich sozusagen, ist das schon folgerichtig logisch. Ich habe in einem sehr statistischen Thema meinen Doktor gemacht, nämlich in fehlenden Daten, also Missing Data in Osteology. Wenn du mal nicht schlafen kannst, such gerne Lutz LMU 2019 Dissertation, dann kommst du auf die PDF. Man muss das ja veröffentlichen, ne? Man ist da total gläsern, haben da irgendwie die 300-Seiten-Version online. Wer die durch hat und die Vollversion mit Anhang braucht, das sind dann 1602 Seiten. Hoffentlich schläft man bis dahin schon lange, dann kann man die gerne bei mir bekommen. Aber es ging da eben schon um ein sehr statistisches Thema und dann ist der Weg zu Algorithmen und dergleichen gar nicht so weit, wie man vielleicht denkt. Und letzten Endes ist ja KI, um das mal zu entzaubern, nicht irgendwie ein schlau denkender Computer, der irgendwo sitzt, sondern das ist letzten Endes ganz, ganz, ganz viel langweilige Statistik. Und die Faszination des Ganzen, die kann ich aber auch nachvollziehen, denn wenn man das allererste Mal an so einem Chatbot dran sitzt, ich will jetzt versuchen, den einen Namen möglichst wenig häufig zu sagen, denn KI ist so viel mehr als nur das eine Werkzeug oder die 37.000 Rapper, die alle behaupten, sie haben eine eigene KI programmiert und am Ende sind es trotzdem nur ChatGPT-Rapper. es ist halt einfach die Wahrheit da draußen. Ne? Dann hat man da plötzlich ein Gegenüber und ist sich nicht mal so ganz sicher, ist das jetzt eine Maschine, mit der ich schreibe oder ist das ein Mensch? Und natürlich war das am Anfang sehr hakelig noch, wenn man an GPT-3.0 zurückdenkt und heute mit den modernsten Modellen, wenn ich jetzt an O1 Preview denke oder O1 Mini, wo es, glaube ich, aktuell auf 30 Prompts pro Woche begrenzt ist, weil es so teuer ist in den Kosten der Berechnung, selbst wenn man die Bezahlversion hat, dann bekommt man da schon eine ganz anders, in Anführungszeichen, durchdachte Antwort, als man es vorher noch erwarten konnte. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Also, wenn ich morgen meinen Kindern eine gute Nachtgeschichte vorlesen will, dann kann ich mir letzten Endes heute schon ein Skript dazu überlegen lassen. Und dann hat die auch plötzlich Hand und Fuß, die Geschichte. Und das war halt vor Jahren noch nicht möglich.
Ja, und das Faszinierende auf der einen Seite ist ja das, was du eben beschreibst, ne? Ist, man kriegt tolle Ergebnisse, die beeindruckend sind. Und dann auf der anderen Seite hat man manchmal aber auch dieses Gefühl immer noch, ja, so richtig schlau ist sie aber immer noch nicht, ne? Also wir haben uns im Vorgespräch ja kurz über das Thema Intelligenz auch mal unterhalten und vielleicht steigen wir da nochmal ein.
Sehr gerne.
Ja. Ist denn so eine KI wirklich intelligent?
Da darf man unterscheiden zwischen schwacher und starker KI. Und das ist auch eine Frage, die ich Studierenden immer ganz gerne stelle. Wenn man jetzt an verschiedene Anwendungen denkt, Übersetzung meinetwegen, ja, ist das eine starke oder eine schwache KI? Und dann überlegen die erstmal. Oder wie ist es denn, wenn ich jetzt an Routenberechnungen denke? Finde den kürzesten Weg von da nach da. Letzten Endes auch nur ein Greedy-Algorithmus, der versucht, die kürzeste Route zu bekommen. Und wiederum, wenn ich dann frage, was haltet ihr denn von Chatbots an der Stelle? Ist das eine schwache oder eine starke KI? Dann die niedrigeren Semestern, die kommen dann schon auf die Idee, mal rauszuhauen, ja, das ist auf jeden Fall eine starke KI. Dann sage ich, um Himmels Willen, zum Glück haben wir die heute noch nicht. Aber dann beginnt man eben über den Intelligenzbegriff zu sprechen. Und dann ist die Frage, was macht denn Intelligenz aus? Und da habe ich was für dich dabei. Ich habe dir auch, weil wir ja im Podcast sind, kann man das schwer sehen. Deswegen habe ich es dir mal geteilt. Und vielleicht magst du mal so aus der Umfrage, die ich da Studierenden zeige, das ist eine echte Umfrage, echte Daten, die du siehst, da die haben dann entsprechend reingetippt, was sie so für intelligent halten. Magst du mal ein paar von den Begriffen rauspicken, genau, die dir gerade einfallen?
Ich habe jetzt hier so eine Tech-Cloud vor mir, also eine Kombination aus Begriffen im Kontext der Frage, was macht Intelligenz aus? Und wohl das Stärkste ist das Thema Kombination, dass es dort in irgendeiner Form was mit Kombination zu tun hat, aber auch Transferleistungen reflektieren, Probleme lösen, abstrahieren, argumentieren, das ist so alles so ein bisschen im Zentrum der Cloud. Auch das Thema Autonomie ist im Zentrum der Cloud. Das ist das, was deine Studenten als intelligent ausgewertet haben?
Ganz genau. Das ist das, was die da so einfach mal reintippen, ganz blank, ohne Vorbereitung gefragt, was macht für euch denn Intelligenz aus? Und kannst mal den Bildschirm stoppen, so, dann sehe ich dich wieder größer. Es ist also ein vielschichtiges Konzept, denn es stimmt ziemlich vieles davon und alles davon ist in irgendeiner Form, hat irgend so einen Teilaspekt von Intelligenz oder intelligentem Verhalten. Und wir finden das ja auch intelligent, wenn Tiere bestimmte Dinge tun, um meinetwegen Wasser zu finden oder dergleichen. Also es geht halt um die Fähigkeit, komplexe Informationen zu bearbeiten. Und wir müssen die erstmal verstehen können, wir müssen die verarbeiten können, wir müssen dann darauf basierend handeln und vor allem, das wir dann immer vergessen, wir müssen uns daran erinnern können. Also lernen, das sind Prozesse wie Wahrnehmung, Lernen, Erinnern, eine Problemlösung herstellen, kritisches Denken, auch Entscheidungsfindung. Mhm. Und das ist so die natürliche Intelligenz, ne?
Ist das, muss man eine Zwischenfrage stellen, weil die Themen diskutieren wir auch ja immer wieder in Seminaren. Mir ist schon so, dass die Studenten aber vor allem den Schwerpunkt bei der Intelligenz beim Thema kognitive Intelligenz sehen. Ne? Wenn du jetzt so einen Soziologen fragen würdest, würde er sagen, ja, wir gehen mal auf soziale Intelligenz, wir haben emotionale Intelligenz. Die Lehrkraft würde sagen, ja, wir unterscheiden hier auch noch zwischen mathematischer und sprachlicher Intelligenz, was ja alles vielleicht so ein bisschen Subformen sind, ne? Wo es dann ganz schwierig wird, ja auch überhaupt mal zu definieren, was ist denn eigentlich intelligentes Verhalten? Und wenn man mal nicht nur das Kognitive betrachtet.
Völlig richtig, ganz, ganz genau. Problemlösungskompetenz ist sicher auch so eine Fähigkeit, mit der ich intelligentes Handeln assoziiere, aber nur das alleine reicht auch nicht. Also es ist schon wirklich ein großer Brocken, um wirklich intelligent zu wirken. Und es gibt ja auch sowas wie Kombinatorik als Fähigkeit oder ein bestimmtes Sprachverständnis. Wenn jemand 7 Sprachen sprechen kann, aber in Mathe durchs Abi durchfallen würde, dann ist die Person trotzdem intelligent. Ja. Also es ist so wirklich schwer zu greifen oder in ein Wort zu packen. Und dann kommt eben jetzt dazu, was ist denn jetzt davon abgegrenzt? Künstliche Intelligenz.
Absolut, ja.
Also ist künstliche Intelligenz einfach nur nicht biologische Intelligenz? Ich meine, es gibt genug Beispiele für wenig biologische Intelligenz. Dazu muss man nur das Social-Media-Kanal seiner Wahl aufmachen und Challenge eintippen. Dann findest du genug Beispiele für wenig intelligente Dinge. Ja. Kann man sich einen Nachmittag mit beschäftigen. Und künstliche Intelligenz soll also dann aufzeigen, hey, das sind Fähigkeiten, die eine Maschine hat, die in irgendeiner Form menschliche Intelligenz nachahmen, imitieren oder im Fall einer allgemeinen generativen Intelligenz sogar übersteigen. Ne? So diese AGI, die starke KI, die haben wir heute noch nicht. Damit möchte ich auch aufräumen. Sam Altman von OpenAI sagt, in einigen tausend Tagen kann es möglich sein, naja, wenn man es mal annimmt, das wären 4000 Tage, dann sind es immer noch 11 Jahre. Das dauert noch ein Weilchen, bis wir überhaupt da in den Bereich kommen. Das ist auch, glaube ich, gut so, weil in dem Moment wird es wahrscheinlich relativ dünn für uns Menschen. Aber ja, das Thema KI ist halt ein großes Feld, in dem Maschinen Dinge tun, die menschliche Intelligenz nachahmen. Beispielsweise Übersetzungen oder Transferleistungen oder Routenberechnung. Ne? Finde das beste Hotel für mich oder ähnliches. Ne? Genau.
Wie ist es denn? Es gibt ja dann, sag ich mal, das klingt immer so ein bisschen despektierlich. Am Ende ist es gar nicht so gemeint, sondern es ist einfach nur der Versuch zu beschreiben, was ist eigentlich so ein Chatbot? Dann redet man vom stochastischen Papagei, ne? Wo man sagt, okay, eigentlich, und am Ende ist es ja tatsächlich auch so, wird im Prinzip, sag ich mal, per Wahrscheinlichkeitsberechnung irgendwie die Sätze zusammengebildet und nach, ich packe den Toast in den Toaster, kommt halt mit hoher Wahrscheinlichkeit Toaster und nicht Briefumschlag. Ne? Und deswegen sagt die KI am Ende auch, wir packen den Toast in den Toaster. Das heißt ja auf der anderen Seite, eine KI und ist ja kein Wissensmodell und sie kann im Prinzip ja gar keine Fehler überprüfen. Sie ist nur so schlau am Ende wie ihre Trainingsdaten und sie würde uns Menschen als diejenigen, mit denen sie kommuniziert, in der Regel auch nicht widersprechen. Zumindest findet man das sehr selten, weil die KI es auch nicht besser weiß als wir. Aber ist das nicht, sag ich mal, dieses, und das hattest du ja auch so ein bisschen bei dir mit drin, reflektieren etc., aber auch Wissen haben und Wissen auch korrigieren. Im Ende hat eine KI kein Wissen. Würdest du dann trotzdem sagen, das ist intelligent?
Naja, so ein Sprachbot ist eine Form künstlicher Intelligenz, ganz klar. Und mir gefällt sehr dein Beispiel, das passt sehr gut eben zu diesen digitalen Plappergei oder wie auch immer man dazu sagt. Ne? Da muss man sich diese verschiedenen Schichten von künstlicher Intelligenz anschauen. Fängt eben allgemein bei der KI an, dann haben wir das Machine Learning, darunter das Deep Learning. Darunter haben wir dann die Transformer-Modelle und die Zwiebel geht noch weiter. Unter den Transformer-Modellen haben wir dann die Large Language Models als eine Spezialform sozusagen. Ne? Die werden mit unfassbar vielen Texten trainiert. Das sind riesige Deep Learning Modelle, die auf enormen Datenmengen vorab trainiert wurden. Deswegen, wer auf die Idee kommen sollte, ein eigenes LLM zu trainieren, bitte spart euch das. Das kostet dermaßen viel Rechenzeit und Geld. Das will man nicht machen. Und der CO2-Fußabdruck ist auch gar nicht so gut davon. Hm. Und der zugrunde liegende Transformator ist letzten Endes dann eine Reihe von neuronalen Netzwerken, die hintereinander geschaltet werden aus einem Encoder und einem Decoder mit so einer Selbstbeobachtungsfunktion. Also ein Generator, der etwas erstellt und ein Diskriminator, der es bewertet letzten Endes. Und dann wird im Prinzip Token für Token, also Token ist nicht wirklich eine Silbe. Ich weiß schon, wir KI-Charlies, wir sprechen immer von Token und keiner weiß, ist das ein Wort, ist das ein Buchstabe, ist das eine Silbe? Es ist was dazwischen. Ne? Immer so 2, 3 Buchstaben, aber nicht immer. Das ist so ein Token. Das ist so die Welt der KI. Deswegen ist KI auch ganz schlecht darin zu zählen. Hat man jetzt sicher auch gehört, wie viele R sind in Strawberry drin. Mhm. Ne? Das kann ein Mensch sofort und eine KI hat ein Problem, denn das R als einzelner Token ist halt da nicht drin. Das ist immer wieder zusammengesetzt, ER und so weiter. Und deswegen kann es das einfach nicht. Hm. Und da ist es richtig gehend dumm. Und dieser Generator erstellt also etwas, der Diskriminator bewertet und dann wird entsprechend entschieden, kommt es als nächstes dazu oder nicht. Also Token für Token, es wird nicht mal Wort für Wort zusammengesetzt. Und ja, es ist Probabilistik, es ist reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ganz, ganz langweilige Statistik. Beispiel können wir gerne ausprobieren. Ich fange den Satz an und die Zuhörer dürfen gerne im Kopf mit ersetzen oder ergänzen. Und du darfst es natürlich auch dann ergänzen, meinen Satz. Lieber Stefan, was möchtest du heute Abend denn gerne?
Essen.
Ha, bist du so hungrig? Aber ganz genau, 8 von 10 Leuten sagen Essen. Dann gibt es manchmal ganz selten Leute, die Machen sagen oder auch Anschauen.
Das sind die Macher, das sind die Party-Leute. Was wollen wir heute Abend machen?
Wahrscheinlich, genau. Und das macht riesig viel Spaß. Das mit dem Toast in dem Umschlag finde ich auch großartig. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da hinten dran sagt, ans Finanzamt faxen, ist relativ gering. Auch wenn es ein völlig syntaktisch korrekter Satz ist. Ja, vielleicht einer aus 10.000. Ja? Aber letzten Endes ist das nichts anderes als ein riesiger Sack an Worten, aus dem die nächste Silbe und Silbe und Silbe rausgezogen wird. Und genauso wie Studierende meistens hungrig sind in der Abendvorlesung, hast du jetzt genau das perfekte Wort gezogen. 8 von 10 sagen das. Und das ist ein Werkzeug, als solche Word-Embeddings, mit denen so ein Sprachbot, ein Chatbot arbeitet. Also so ein großes Sprachmodell ist nichts anderes als ein riesiger Sack an Worten, der das ganze Internet gelesen hat, ohne den FSK 18-Kram, und entsprechend dann versucht, die am besten passende nächste Ergänzung darzugeben. Und das Wort für Wort für den ganzen Satz. Und das ist diese Magie, die wir da sehen, weil aus dem Nichts entstehen Wortwolken und man denkt sich so, wow, wo kommt das denn jetzt eigentlich her?
Ja, am Ende kann aber natürlich auch so ein Chatbot, wir nennen den Namen nicht, an der Stelle, wobei wir ihn hier ganz häufig nennen, ist auch am Ende ist es auch egal, wir nehmen ChatGPT schon als Synonym für Claude und Gemini und was weiß ich, es ist halt, wir reden von Chatbots.
LLMs, genau.
An der Stelle kann ja schon auch unterschiedliche Antworten geben für den Abend, wenn der Kontext gegeben wird. Ne? Also wenn wir sagen, ich habe Lust, heute Abend irgendwie wegzugehen, was wollen wir heute Abend machen? Dann würde mir wahrscheinlich so eine KI nicht antworten, Essen an der Stelle. Sondern würde sagen, wir gehen ins Restaurant oder gehen ins Kino oder keine Ahnung, was dann statistisch irgendwie das Höchste ist. Das heißt, aus dieser Komplexität des Kontextes, also deswegen sage ich immer, das ist so ein bisschen einfach nur zu sagen, stochastischer Papagei, am Ende ist es so, aber die Parameter, die darauf einwirken, auf die Wahrscheinlichkeit, die sind ja unglaublich groß, sodass es am Ende dann halt doch irgendwie sehr real irgendwie wirkt. Ne? Und
absolut. Und wenn man sich dann Modelle anschaut, die dann -40b oder dergleichen heißen, große LLMs, wo es dann einfach um 40 Billionen Parameter geht, die dann mitverarbeitet werden, dann ist das schon eine erschlagende Größe. Dann ist es auch kein Wunder, dass das häufig mal dauert. Ich meine, jeder kann sich, wie heißt das, ich glaube, ChatGPT for All oder GPT for All, glaube ich, heißt es, ist nur Freeware, kann man sich runterladen, auf dem eigenen Rechner laufen lassen und dort verschiedene Modelle einlesen, die dann auch entsprechend unterschiedlich lange brauchen. Die großen Modelle brauchen länger, um eine Antwort zu erzeugen, und das Gerät wird dann ganz schön warm und brauchen. Da kann man teilweise zuschauen, wie sich eben diese Worte nacheinander erst bilden. Auch wenn man da einen guten RAM und eine gute Grafikkarte drin hat auf so einem Laptop, das kommt an die Performance bekannter Sprachmodelle meistens oder bekannter Chatbots meistens nicht ran. Ja? Mhm. Genau, und die, wo waren wir? Stochastik, ja. Letzten Endes ist das nicht zwingend intelligent, etwas nachzuplappern, also reines Abfragen von Wissen und dann wiedergeben, ist ja etwas, was wir auch in der Lehre, in der Bildung nicht unbedingt alleine positiv bewerten. Ja, vielleicht muss ich in Geschichte wissen, wann der König sowieso gelebt hat und wann Goethe gewirkt hat und dergleichen. Viel spannender wird es aber mit einer Transferintelligenz, wenn ich dann sage, okay, jetzt schaue ich mir mal diese beiden Sachen zusammen an und bringe die in einen Kontext. Wie waren denn die Lebensumstände von X, wenn ich weiß, der hat meinetwegen 1780 gelebt und seine Italienreise irgendwann da gemacht. Ne? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber irgendwo so in den Dreh dürfte das gewesen sein. Und so etwas bringt dann auch neuronale Netze beziehungsweise generell LLMs mal an Grenzen, wenn die Antwort nicht sicher gegeben werden kann. Das sind so Grenzfälle, wo man dann überhaupt keine Antwort mehr bekommt. Und das Stichwort dazu ist die sogenannte KI-Demenz. Die passiert spannenderweise genau dann, wenn ein Sprachmodell so viele Möglichkeiten hätte zu antworten, dass es sich nicht entscheiden kann. Das Werkzeug oder das dahinterliegende Konzept, um das es da geht, ist die sogenannte Perplexität. Das ist relativ einfach. Perplexität ist 2 hoch Entropie. Wenn man nicht weiß, was Entropie ist,
total kann man sich einfach, total einfach vorstellen.
Ganz absolut. Ganz easy. Nimm einen Lego-Kasten, der total sortiert ist, oder ein aufgebautes Häuschen aus Lego, stell das in einen Raum, lass dann 3 Kinder rein, mach die Tür zu, komm nach 10 Minuten wieder. Was du dann vorfindest, ist Entropie.
Okay. Genau. Großes also, Chaos.
Ganz genau, ganz genau. Ja, kann man auch über Sterne und Sternenhaufen erklären und so weiter. Aber wichtig ist, es ist ein Maß für die Unordnung. Und dann ist Perplexität entsprechend 2 hoch Entropie, also ein entsprechender Exponent davon. Wichtig ist bei der Perplexität, die kann stark oder gering sein. Wenn sie sehr hoch ist, dann ist die präzise Antwort schwer zu finden. Und genau da kommen dann LLMs an die Grenzen und wissen nicht, was sie konkret ausgeben sollen. Das haben wir sogar im ganz normalen Clustering, im ganz normalen Machine Learning. Das ist meistens so eine absteigende Kurve, die Perplexitätskurve. Wenn ich 2000 Artikel habe, ich möchte die in 300 verschiedene Themen einsortieren. Okay, das geht. Dann kann ich sagen, oh, okay, in jedem dieser Häufchen werden so 7 Paper drin liegen. Und die haben auch alle was sehr speziell miteinander zu tun, weil nehmen wir ein riesiges Thema 3D-Druck und es geht nur um Filamente, die ich über so und so viel Grad behandeln kann, dann wird es davon nicht viele geben. Das kann ich gut sortieren. Mhm. Kann ich sehr, sehr, sehr präzise zuordnen, bin ich mir auch sehr, sehr präzise, was da genau gemeint ist. Am Anfang der Kurve allerdings stellen wir uns vor, wir wollen 2000 Artikel sortieren in nur 2 Kategorien. Und dann sagen, das ist die Perplexität, was haben diese Kategorien jetzt miteinander gemeinsam? Keine Ahnung, ziemlich viel. Viele Faktoren, kennen mich nicht aus. Das ist die Perplexität. Und wenn die also so hoch ist, dass ich keinen Strahl habe, was der Zusammenhang ist, eben der Kontext fehlt, dann kann mir so ein Sprachmodell auch mal keine Antwort geben. Und das ist der Moment, wo wir aktuell in der Forschung dran sind, mit sogenannten Multi-Agenten-Systemen zu arbeiten. Weiß nicht, ob ihr das schon mal im Podcast behandelt habt, wahrscheinlich schon. Das heißt, das Sprachmodell selbst kommt nicht weiter. Es kann dir eine Antwort geben, die Dinger wollen dir immer eine Antwort geben, ja. Und die ist dann in dem Moment aber nicht gut. Und das weiß das Modell auch. Also ist das der Moment, das zu erkennen, ist gerade sehr relevant, weil es ja auch darum geht, dass ich die in bestimmten Kontexten einsetzen möchte. Wenn ich eine Rechtsanwaltskanzlei bin, die vielleicht entsprechende Schriftsätze vorbereiten möchte auf Basis von, was weiß ich, da ist der Parameter genannt worden, Paragraph genannt worden, dann reagieren wir typischerweise mit dem Paragraphen und das wäre aber unsicher, dann kann ich das ja nicht im Produktiveinsatz haben. Das heißt, in Bereichen, wo Präzision sehr wichtig ist, muss man auch enorm auf die Perplexität schauen. So, heißt also, wenn ich als Sprachmodell keine sichere Antwort geben kann, und ich hätte ein Multi-Agenten-System, dann sage ich, okay, kenne mich nicht aus, ich schicke jetzt mal einen weiteren Subagenten los, der mir eine bestimmte Frage beantwortet, um vielleicht herauszufinden, in welchem Kontext befinden wir uns. Und ich schicke einen zweiten Agenten heraus, der sagt, hey, gras mal im Netz ab, was du die letzten 30 Tage zu dem Thema finden konntest. Und vielleicht noch einen dritten Agenten, der mir vielleicht noch eine Zusammenschau über Thema XY gibt. Ich nehme das Ergebnis dieser 3 Agenten zusammen, bewerte das neu, bewerte dann meinen Prompt und kann dann eine Antwort geben. Das ist das, wo es gerade hingeht, wo es auch wirklich richtig spannend wird, weil diese Multi-Agenten-Systeme, boah, die haben eine gewisse Komplexität in sich, aber das, denke ich, wird die Zukunft sein, mit der man dann dieser KI-Demenz auch entgegenwirken kann.
Bei diesen Agentensystemen, korrigiere mich, ne? Also ich sehe ja da 2 Ansätze momentan. Einmal auf der einen Seite, dass man wirklich eine KI hat, die als Steuereinheit da ist und viele andere KIs, auch tatsächlich separate KIs steuert. Geht denn das Modell, was wir momentan von OpenAI sehen, das O1-Modell, geht es in so eine Richtung? Weil da ist ja auch so eine Art Reflexion mit drin, ne? Wird die Antwort erst nochmal überprüft, wird nochmal gecheckt, deswegen haben wir ja sehr lange Antworten. Keine guten Antworten, was die natürliche Sprache angeht, aber in der Naturwissenschaft ja offensichtlich sehr beeindruckende Dinge, weil einfach tatsächlich hier solche Fehler minimiert werden, die du eben angesprochen hast.
Das ist dieses Reasoning, dieses große Reasoning, was da drin ist, letzten Endes nicht mit, soweit ich informiert bin, nicht mit externen Quellen, sondern intern in einem anderen Branch, in einem speziell antrainierten Submodell, welches dann aktiviert wird. Genau. Mhm. Ja. Und letzten Endes werden wir auch so schnell kein GPT-5 erleben, wenn wir mal da bleiben, weil die Menge, das zu trainieren und die notwendigen Parameter dermaßen exorbitant hoch sind, das ist das Blöde an exponentiellem Wachstum, das können wir uns Menschen uns schwer vorstellen, dass das mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht zu lösen ist. Deswegen heißt das Ding auch bewusst nicht GPT-5, sondern eher Strawberry, dann jetzt O1. Und es geht vielmehr in die Richtung, dass wir speziell trainierte LLMs haben, die dann für eine bestimmte Aufgabenstellung eingesetzt werden. Und die haben wir hier zur Verfügung. Man könnte sich jetzt ein LLM speziell für Fußballwissen trainieren oder dergleichen.
Ja. Glaubst du, dass das auch ein Trend in der Zukunft sein wird? Also wird in Fachkreisen habe ich wirklich stark diskutiert, dass man sagt, eigentlich, ich meine, die Faszination dieser großen LLMs ist natürlich da, vor allem, sag ich mal, bei den Anwendern, die damit arbeiten, aber im professionellen Einsatz hört man immer wieder, dass es kann eigentlich nur die Zukunft sein, diese spezialisierten Agenten in Zukunft einzusetzen und sagen, bleibt klein, was die Daten oder was ist der richtige Begriff dann eigentlich? Klein, welche Einheit?
Von der Parameteranzahl insgesamt.
Genau, bleibt klein von der Parameteranzahl, aber hoch spezialisiert.
Korrekt, ja. Und dann lieber mehrere passende Modelle, die in einem bestimmten, also letzten Endes ist ja eine Vektordatenbank vielleicht dahinter, die man auch anzapfen kann, um Antworten zu geben, dass man dort Systeme vernetzt. Dass ich sage, hey, ich bin Firma XY und wir haben einen großen internen Datenpool. Ich möchte diesen Datenpool in irgendeiner Form dem LLM zum Antrainieren geben, damit ich dann Fragen stellen kann, die auf meinen Datenpool basieren. Meinetwegen unsere Kundendaten, unsere Wissensdatenbank oder ähnliches.
Am Ende ist es ja auch wieder total menschlich, oder? Ich meine, wir Menschen sind ja auch Wesen, die sich spezialisieren, weil wir herausgefunden haben, generisches Wissen, sag ich mal, ist nicht besonders effizient und es ist auch nicht besonders einfach, einen Menschen zu haben. Ich denke da immer so an den intellektuellen Professor, der aber völlig zerstreut ist und keinen vernünftigen Satz zusammenbekommt.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben wir aber die hochspezialisierten Fachleute für irgendwelche Bereiche, wo man sagt, okay, dann nehme ich mir lieber 3-4 Fachleute als einen, der ein generisches Wissen mitbringt.
Richtig, genau. Letzten Endes, was diese Agentensysteme angeht, gibt es immer diesen, nennt sich dann Orchestrator, der da drüber sitzt und das Ganze überwacht und sich überlegt, wen brauche ich denn für welche Aufgabe? Und ich glaube, dass es speziell im multimodalen Bereich weitergehen wird, dass ich eben nicht nur Text zu Text habe. Ich meine, das haben wir jetzt heute schon nicht mehr. Ne? Also irgendwann in der Mitte des Jahres ist ja auch so die Grenze geknackt worden, wo jetzt so das KI-Zeitalter beginnt, wo man sagt, hey, wenn Bilder künstlich generiert werden, egal mit welchem Werkzeug, ich kann es einfach nicht mehr unterscheiden, ob das KI generiert oder echt ist. Es sei denn, die Figuren sehen zu perfekt aus, zu sehr Hollywood, ne, dass ich sage, okay, das glaube ich nicht. Aber auch das kann über die Prompts verändert werden. Und dann kannst du da bei der Bildgenerierung die Kamera mitgeben, die Brennweite, alles Mögliche an Lichtstimmung, wie viel Meter Distanz sind zum Objekt. Das ist erschreckend, wie gut diese Bildgenerierung ist.
Ja. Glaubst du denn, eine Frage, die ja viel diskutiert wird, glaubst du denn, dass es irgendwann ein System geben wird, was KI-generierten Content in irgendeiner Form erkennen kann, dass es KI-generiert ist?
Eine wunderbar gute Frage. Jetzt bin ich fast traurig, dass ich noch nicht alle Folgen deines Podcasts gehört habe, um zu wissen, was vielleicht jemand anders schon dazu gesagt hat. Ich persönlich hätte so ein Werkzeug gerne, denn ich betreue ja doch eine Menge Abschlussarbeiten. Und ich kann dir sagen, die Beispiele, die ich verwende, nein, ich nutze dafür keine public angeschlossene Version, sondern ein lokales LLM, weil das wäre ein Datenschutzmissbrauch, das irgendwo hochzuladen. Diese Modelle sind aktuell ziemlich Mist. Also vielleicht haben wir jetzt ein Modell, das GPT-3.0 geschriebene Texte gut erkennen kann. Wow. Ja, es ist also ein Katz-und-Maus-Spiel, denn die Modelle sind weiter als die Erkennung und wir haben Redakteure in der Firma, nehmen einen komplett redaktionell geschriebenen Text, schmeißen in so eine Zero-GPT-Erkennungssoftware rein, kommt raus, 65% KI geschrieben. Ja, super. Das heißt, ich kann das Werkzeug aktuell nicht brauchen. Zumindest ist mir keines bekannt, was so präzise arbeitet, dass ich auch nur irgendwie daran denken würde, es in Einsatz zu nehmen.
Ja, du hattest ja vorhin von dem Generator und den Diskriminator gesprochen und ich hatte das im Kontext von Audio-KIs, hatte ich das mal gelesen, dass vor allem hier die Diskriminatoren auch dafür eingesetzt werden, um zu checken, wie natürlich ist denn diese Sprache tatsächlich. Das heißt, da findet ja ein internes Training am Ende statt. Die KI trainieren sich gegenseitig, um möglichst natürlich zu klingen. Wenn das bei den anderen KIs wird es am Ende ja tatsächlich ähnlich sein, ja, ob das jetzt Video ist oder ob das dann Text ist oder Audio. Aber das würde doch tatsächlich nach meiner Denken das komplett ausschließen, dass es in Zukunft so ein Tool geben wird, weil der Diskriminator ist nichts anderes als so ein Tool, der erkennt, wie natürlich bist du eigentlich. Und ich trainiere dich jetzt darauf, dass du noch besser wirst.
Also ich will jetzt da ein bestimmtes deutsches Tool gar nicht mal namentlich nennen, weil auch das vielleicht schon im Podcast vorgekommen ist, ganz egal. Egal, ob es Textgenerierung ist, auch die haben einen internen Plagiatscheck und eins der bekannten deutschsprachigen Tools dafür sagt dann, hey, das, was wir produzieren, ist unter 0,5%, also unter 5 Promille überhaupt ein Plagiat, weil sie selbst einen Plagiatscheck drin haben. Ich kann mich da erinnern an die Nvidia-Serie I Am AI. Das ist, glaube ich, eine zwölfteilige YouTube-Doku-Serie. Folgen sind so vielleicht 4, 5 Minuten lang. Also das kann man wirklich mal auch nicht auf einer Autofahrt, aber vielleicht auf einer Zugfahrt sich reinziehen. Und der erste war von Ava. Und Ava ist eine KI, die Musik komponiert. Und die haben genau so etwas genutzt als System, damit sie selbst nicht Brahms, Bach oder ähnliche plagiieren, sodass die eigene erzeugte Musik tatsächlich auch wirklich im Produktiveinsatz dann verwendet werden kann. Und sie haben Ava, ist glaube ich französisches Team dahinter gewesen, sogar über den Künstlernamen registriert, sodass die Werke urheberrechtlich geschützt sind.
Ich weiß, von Elba gibt es auch komplette Alben, die man bei Spotify entsprechend hören kann, komplette Kompositionen. Ja.
Ja, dann ist es ja ein alter Hut hier.
Nee, da ist überhaupt kein alter Hut. Das ist ja total spannend, dass immer wieder dieselben Dinge dann auftauchen. Dann, das ist.
Aber das sind so die ersten, bei denen ich das mitbekommen habe. Und das ist schon echt eine Weile her, ne?
Das heißt, du gehst eigentlich auch davon aus, dass das auch in Zukunft sehr schwierig sein wird. Du sagtest ja, Katz-und-Maus-Spiel ist immer so die Frage, wer da die Nase vorne hat. Und am Ende geht's 65% reichen uns nicht aus, 80% und auch 90% reichen nicht aus, sondern wir brauchen ein System, was 100% sagt, sonst ist nichts gerichtsfest am Ende, ne? Wenn es darum geht, Fälschung irgendwie zu erkennen oder wenn es, ich denke, also du hast ja für dich das natürlich eben schon korrekt angesprochen, für deine Studierenden im Prinzip, die sicherlich auch schon sehr fleißig mit KI-Tools arbeiten an der Stelle. Wir haben hier ab und zu im Podcast auch so immer so ein bisschen den gesellschaftlichen Blick, ne? Was passiert eigentlich in der Gesellschaft, wenn wir das nicht mehr kontrollieren können, wenn da im Prinzip der Geist aus der Flasche ist und wir den da nicht mehr vernünftig eingefangen bekommen, wo wir ja momentan sind, ne? Wo führt uns das dann tatsächlich hin, wenn wir in Zukunft eigentlich nicht mehr sagen können, ist dieses Bild echt oder ist es nicht echt? Und wenn auch ein Journalist, wo man sagen würde, okay, der hat eigentlich die Kompetenz und er hat die Aufgabe, genau das zu überprüfen, ob Nachrichten echt sind oder nicht, wenn auch der das am Ende nicht mehr prüfen kann. Ne?
Das ist, und da sind wir ja weg von Photoshop, wo bestimmte Teile eines Bildes
Absolut,
einfach nur
ja.
abgeschnitten wurden und dadurch der Kontext sich nicht ergibt und dann plötzlich jemand da mit einer Waffe bedroht wird, denkt man,
Ja.
das Bild kennst du, und eigentlich wurde ihm eine Wasserflasche zum Trinken gereicht oder so. Ne? Das ist ja in dem Fall eine ganz simple Form von Fehlinformationen, einfach durch Weglassen
Ja.
von Informationen. Ich denke auch, gerade wenn ich an meine Kinder denke, ich bin dreifacher Papa, die Größte ist gerade 10, ist in der 4. Klasse, die kennen ein Leben ohne Smartphone letzten Endes gar nicht. Und ich nehme bestimmte Dinge schon bei meinen Studierenden wahr, die ja nochmal einfach eine ganze Generation weiter sind, die da definitiv einen erhobenen Zeigefinger in die Zukunft letzten Endes oder zumindest eine Aufmerksamkeit in die Zukunft erforderlich machen. Denn ich frage auch gerne mal, wer von euch nutzt denn lieber eine Suchmaschine oder wer nutzt lieber ein Chatbot? So, jetzt gibt es dann ein paar, die dann entsprechend auch Tools lizenziert haben und von 30 Leuten haben dann so zwei, drei die Hand oben beim Chatbot. Dann frage ich, aha, warum denn? Die anderen nutzen meistens gerne Suchmaschinen. Ich denke, einmal wird sich das noch verändern. Ich denke, dass gerade die organische Suche und Suchmaschinen damit zu tun haben werden, dass viele Suchanfragen gar nicht mehr an überhaupt eine Suchmaschine gestellt werden, sondern dass die in ein LLM gehen. Und die Dunkelziffern da scheiden sich die Geister bei den Experten, deswegen will ich auch keine Zahlen nennen, aber es ist ein Rückgang der Nutzung von Suchmaschinen zu erwarten. Dann frage ich, warum ist das denn so? Und der eine sagt, bretthart, es ist komfortabel. Bei Google muss ich mir ja selber zusammensuchen, was ich hier an Informationen brauche und muss meine Informationen erstmal kollagieren und zusammenbauen. Und hier kriege ich es auf Knopfdruck fertig zum Kopieren und wenn ich will, sogar noch vorgelesen in einer Stimme, die ich mag, die ich mir vorher eingestellt habe. Okay, was bedeutet das jetzt für uns als möglicherweise Eltern im Auftrag für unsere Kinder? Ich denke, dass wir in der ganzen Gesellschaft eine wahnsinnige Information erstmal brauchen und Bildung, wie man mit diesen Werkzeugen umgehen muss. Denn es ist so häufig so, auch in Kundenberatungsgesprächen, dass KI synonym mit so einem Chatbot verwendet wird und dergleichen. Und wenn man fragt, wann glaubt ihr, es gibt eine starke Intelligenz, dann sagen sie, ja, irgendwie im nächsten Sommer oder so. Das ist einfach alles gefährliches Viertelwissen, was da draußen ist. Das große Problem, das wir ja haben, ist, dass mit dem Weitertrainieren der Sprachmodelle, die weiterhin das Netz abgrasen und nachtrainiert werden, auch immer mehr Informationen aus den Sprachmodellen, die irgendwie erzeugt wurden, dort Einzug finden und die Qualität dahingehend stark überprüft werden muss. Also Konsistenzchecks, Fakten hinterfragen, Informationen hinterfragen, Informationsquellen auch tatsächlich hinterfragen. Denn nur weil es ein Sprachbot rausgeworfen hat, heißt das nicht, dass die Antwort stimmt. Und ob das jetzt Studierende sind, die versuchen, ihre Seminararbeit ein bisschen schneller zu schreiben, als wenn sie selber ein Buch aufschlagen. Ja, das ist ja nur natürlich. Wir nutzen ja Werkzeuge. Sonst würde ja auch ein Taxifahrer heute kein Google Maps anmachen dürfen. Ne? Da ist ja auch die Ortskundeprüfung vor einigen Jahren gefallen. Brauchst du nicht mehr. Ich denke, diese Befähigung, den Kindern beizubringen, dass man auch wirklich kritisch hinterfragt, was ich da sehe. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Auf welchem Kanal die ihre Informationen dann holen, ist mir relativ wurscht. Hauptsache ist, sie reflektieren kritisch, was da rauskommt.
Ja, ich glaube, ein Punkt, den man sicherlich auch da nochmal berücksichtigen muss, und da bin ich auch sehr gespannt, was das in der Zukunft tatsächlich bringen wird, eine KI. Du hast jetzt das Thema genannt, Google-Suchvolumen geht verloren. Ne? Wahrscheinlich ist viel Perplexity als Tool dann da im Spiel. Da muss man natürlich immer sagen, ist das eine runtergebrochene Zusammenfassung, die wir bei Perplexity bekommen? Wir bekommen niemals den Originaltext, sondern wir bekommen immer eine Zusammenfassung, die irgendwo Verluste hat an Informationen. Dieser Text, der wandert vielleicht wieder auf irgendeine Webseite und fließt wieder im Prinzip ein, wird dann nochmal irgendwann zusammengefasst. Und die Frage ist ja auch, was macht das mit unserem Gehirn und was macht das mit unserer Lernfähigkeit? Ne? Wenn man nicht sagen, okay, wir sind nicht mehr in der Lage, einen Text selber komplex zu lesen und dann die für uns essentiellen Informationen rauszuziehen, sondern lassen das von einer KI entsprechend machen und haben dann immer einen runtergebrochenen Text. Ich habe mal ein schönes Beispiel gelesen, wenn du Verteilung irgendwie hast, auf 100 weiße Schafe kommt ein schwarzes Schaf. Ne? Und wenn du so eine Information der KI gibst und ein paar Mal trainierst, gibt es irgendwann keine schwarzen Schafe mehr, weil die einfach statistisch einfach weg sind. Ne? Also dann kommt im Prinzip, mach mir 50 Schafe und dann ist die Wahrscheinlichkeit, kannst du schneller ausrechnen als ich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das schwarze Schaf dabei ist. Das letztendlich fließt in das Wissen der Welt im Internet wieder ein, in die Trainingsdaten mit rein, am Ende habe ich 150 weiße Schafe und nur noch ein schwarzes Schaf, dann habe ich 500 weiße Schafe, nur noch ein schwarzes Schaf und irgendwann ist das schwarze Schaf am Ende weg. Und das ist auch ein Problem einfach, wenn man sich nur noch auf KI-Zusammenfassung, auf KI-Texte am Ende verlässt. Ich glaube, auch das muss man immer noch mal ein Buch in die Hand zu nehmen und ein Buch zu lesen und sich dann seine Informationen rauszuziehen, ist manchmal doch noch ganz wertvoll und sich das nicht alles irgendwie zusammenfassen zu lassen, obwohl es alles natürlich extrem gut geht inzwischen. Es ist natürlich auch die Art, wie ich mit Medien umgehe, dass ich mir einen Text vorlesen lassen kann, wenn ich eher der Audiophile-Typ bin, wenn ich mir Audios in Text umwandeln lassen kann, wenn ich sie lieber lesen möchte. All das ist ja im Prinzip möglich. Man muss nur immer daran denken, mit jedem Wandlungsschritt, sag ich mal, gehen Informationen bei dem Thema KI verloren, ne? Weil einfach diese Statistik dann einfach immer greift.
Völlig richtig, ja. Genau, also müssten wir eigentlich künftig Webseiten bauen, die dem Rezipientenkanal gefallen, sodass ich dann quasi in den ersten 5 Minuten ermesse, was bist du denn für ein Lerntyp? Und dann bekommst du es entweder audiomäßig oder visuell. Syntaktisch ist ein bisschen schwierig, ne? Dass ich sage, okay, scrollen oder dergleichen oder eben als Textform wiedergegeben. Dann bauen wir die Webseiten künftig nicht nur für Desktop-Geräte, Mobile und Tablets, sondern auch noch für 4 verschiedene Rezeptionstypen.
Alexander, jetzt sind wir von dem technischen neuronalen Netz in dem gesellschaftlichen Herausforderungen gelandet. Mhm. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen und vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine separate Session, wo wir uns vielleicht nochmal so ein Thema rauspicken. Ich fand es super spannend, mit dir mal zu dem Thema KI mich auszutauschen und mal zu erfahren, im Prinzip, was ist da eigentlich technisch so der Hintergrund. Ich habe noch so 2, 3 Fragen im Kopf und deswegen werde ich dich irgendwann die Tage wieder nerven, ob ich noch einen zweiten Termin vielleicht mal mache an der Stelle.
Wahnsinnig gerne.
Ich danke dir erstmal bis hierhin. Ich fand es total spannend. Und wenn ihr es da draußen genauso spannend fandet wie ich, mal ein Ticken tiefer in das Thema KI einzutauchen, dann dürft ihr gerne diesen Podcast abonnieren. Ihr dürft uns auch gerne bewerten. Wenn ihr Fragen habt, geht in die Kommentare rein, schreibt in die Kommentare. Wir packen natürlich alle Kontaktdaten von Alexander Lutz in die Shownotes, wo ihr ihn auch direkt erreichen könnt, wenn ihr da irgendwie Fragen habt. Ich leite sie aber auch gerne weiter. Ansonsten, Alexander, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Wirklich gern. Danke für die Einladung, lieber Stefan.
Ich freue mich vielleicht auf eine zweite Session mit Alexander. Bleibt erfolgreich, habt viel Spaß mit allen KI-Tools und wir hören uns das nächste Mal bei Focus KI. Ciao, ciao.
Ciao.